Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir ersparen uns das mittlerweile übliche Ho, Ho, Ho hier und Weihnachtsglockengebimmel da. Denn ihr wisst, bei uns werdet ihr ganzjährig mit Nerdgebrabbel beschenkt. Und auch in dieser Folge, da sprechen wir über neue Kaiju-Action und wo sie zu sehen ist, über eines der besten Videospiele, welches endlich grünes Licht für die Serienproduktion bekommen hat, über die Falten alter Männer und was man dagegen machen kann und über einen Film, der lange Zeit als unveröffentlichbar galt, aber jetzt irgendwie doch zu uns kommt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
Yeah.
So, und jetzt muss ich kurz überlegen, was der Vorredner da im Intro gebracht hat. Ich fühlte mich zuerst total abgeholt und dann gab's noch mal so zwei Schläge in den Magen. Kaiju Action. Ja, okay, hallo. Videospiele. Mhm. Faltenalter Männer. Hallo. Also so alt und unveröffentlichbar. Insert? Ich fühlte mich kurz, musste genau hinhören hier, damit ich mich nicht persönlich angegriffen fühle. Wer ist denn dieser Intro-Redner? Ronny? Ha? Was ist denn hier los?
Das bin ich, in der Tat. Danke für diese überaus charmante Anmoderation, lieber Alex. Und das nennt man Suchmaschinenoptimierung. Ich habe mal geguckt, was so die Buzzwords sind, wie man die ganzen Zielgruppen abholt.
Und jetzt ja, ein Auf und Ab, selbst bei der Zielgruppe des anderen Moderators im Duo hier.
Auf jeden Fall, aber das ist doch, jetzt decken wir, glaube ich, ab quasi. Wir sind so die handverlesene Piemont-Kirsche des Podcast-Universums jetzt mit dieser Auswahl.
Siehst du, aber da bin ich halt nicht so der Fan von.
Was?
Schoki?
Von Schnapspralinen? Okay.
Nee, Schoki.
Ach so.
Für sich alleine in Ordnung.
Ja.
Alkohol für sich alleine tippitoppi. Obst oder was weiß ich, was das für ein Gemüse ist da, so eine Kirsche. Auch in Ordnung. Aber alles zusammen.
Okay. Wie ist es denn mit dunkler Schokolade und Pfefferminze? Stehst du da drauf?
No.
Auch nicht.
No.
Was ist denn da los?
Nee.
Das
Pfefferminze in Schnapsform, okay. Dunkle Schokolade bin ich generell jetzt nicht so der größte Freund von, aber. Ja, zusammen.
Das firmiert bei mir so unter dem Banner Erinnerung einer Kindheit. Oma und Opa, das waren so, weißt du, rechts stand ne? Mon Cherie und rechts immer der After Eight. Oh, jetzt habe ich die Firmennamen genannt. Es gibt bestimmt gute Äquivalente beim Discounter um die Ecke. Ist ja aber auch egal.
Da bin ich ganz sicher. Und falls der ein oder andere sucht, bevor wir jetzt hier in die Nerdtiefen hinabsteigen, auch eine sichere Bank, wenn ihr noch ein Präsent für die Weihnachtsfeiertage sucht.
Ne,
so ein schönes Päckchen von den genannten Marken oder den Alternativen. Kommt sicherlich immer gut an bei.
Die mindestens genauso gut sind, ja.
Ja,
klingt nach einem Podcast-Spin-off, auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt wirklich tatsächlich uns in Schokolade und Schnapspralinen generell verlieren. Update-Folge Nummer. Wo sind wir denn jetzt?
42.
Das ist eine richtig gute Zahl. Das ist eine richtig, richtig gute Zahl.
Echt? Wir sind aber noch nicht bei 69.
Naja, zumindest 42, ja. Die Antwort auf alles intergalaktisch, interplanetarisch gesehen.
In der Tat. Und ich meine, die 95, Folgenummer 95 müsste das jetzt sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Och, das ist jetzt, das geht zu weit in
ja.
der Tat.
Ja, und wir gehen ja in großen Schritten auf
die 100 zu.
Auf das nächste Jubiläum zu, ja. Aha. Und ich weiß, die alten Herren suchen immer eine Entschuldigung, um den Alkohol auszupacken.
Ja, genau, um Special zu machen. Das ist richtig. wie so eine Sucht mittlerweile nach den Jubiläen.
Ja, und
Alex hat schon den Katalog aufgemacht. Was sind Jubiläumszahlen im asiatischen Raum? Was so quasi absolut. Im südamerikanischen Raum?
Frohes chinesisches Neujahr. Freut
auf die große Special-Folge 43, wenn es dann heißt.
Wo wir denn gerade bei Highlights sind, Ronny?
Okay, ich werd hier quasi schon ordentlich durchgepeitscht. Und Alex zwingt mich hier zur ersten Rubrik. Ja, Highlights. Was soll ich da anderes noch sagen? lass uns auch kurz drüber sprechen, ob es in den letzten 2 Wochen seit der letzten Update-Folge was gab, wo du oder ich gesagt habe, Mensch, das habe ich tatsächlich gesehen, also doch wirklich, und das hat mir gut gefallen. Hast du was mitgebracht? Wenn ja, wie viele? Highlights.
2 maximal, aber ich halte mich diesmal kurz.
Okay, wie ich.
Muss ja nicht hier in einer vorgelesenen Dissertation zu Gangs of London ausarten.
Ah, okay, verstehe. Du hast dir Kritik zu Herzen genommen. Willst du direkt losstarten?
Klar, kann ich machen. Ich starte mit einer Serie, die wir mal eingeschoben hatten, um einfach nur mal reinzugucken, ein Gefühl dafür zu bekommen. Mhm. Ganz kurze Episoden, 20 Minuten und sind tatsächlich hängen geblieben. Das DuckTales Reboot auf Disney Plus. Und ja, ich habe endlich eine Serie gefunden, neben Mandalorian, weshalb ich die Disney Plus App mal öffnen kann.
Oh, damn.
Und es ist DuckTales. Und wir sind jetzt bei 35 Episoden. Und es ist großartig.
Die liefern auch immer gut nach, oder?
Die liefern hervorragend nach. Ich glaube, mittlerweile läuft die 3. Staffel. Es gibt aber, glaube ich, in der deutschen Disney Plus App sind, glaube ich, die ersten beiden Staffeln zu je 25 Episoden. Also du hast auf jeden Fall erstmal Futter. Und das Schöne an den 20 Minuten ist, das ist so gut verdauliche Häppchen. In aller Regel eine in sich geschlossene Story, wie wir das von früher kennen. Viele Throwbacks auch für alle, die das in ihrer Kindheit hatten, so wie ich. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja,
DuckTales war ein Ding.
Das war auf jeden Fall ein Ding. Neben Chip und Chap und Darkwing Duck ist das doch eine Instanz gewesen.
Genau, und Captain Baloo
und seine tollkühne Crew.
Ja, Mann.
Ka-ching.
Was aber für mich neu war, ist, dass tatsächlich, zwar nicht in jeder Folge, aber unterm Strich doch ein roter Faden drunter ist. Und sie gerade zum Ende der ersten Staffel für mich gefühlt ein paar Pointer genommen haben von all dem, was aktuell die großen Serien, die guten Serien so auszeichnet, was die Spannungsbögen betrifft.
Hm, okay.
Da habe ich nicht mit gerechnet, dass sie auf so ein erzählerisches Niveau gehen und ich muss sagen, gerade dann auch zum Ende hin dieser ersten Staffel, ich nehme es wie gesagt nicht vorweg, fand ich überwog dann auch tatsächlich so, dass vom Storytelling und Humor eher die Leute angesprochen wurden, die mit DuckTales aufgewachsen sind in den 90ern, weniger die Kinder, die es jetzt neu für sich entdecken.
Also
das ist beides da.
Es wurde jetzt nicht so krass umgeformt.
Nee, es wurde nicht so krass umgeformt, aber du merkst halt auf jeden Fall, dass da viel Service dabei ist, auch damit auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Also da werden auf jeden Fall diese 2 Ebenen angesprochen. Und die 2. Staffel macht auf jeden Fall genau da weiter. Von daher, die 1. Staffel kann ich auf jeden Fall schon mal wärmstens ans Herz legen. Und wie gesagt, diese 20 Minuten, die gehen halt so kurzweilig weg.
Weil das wäre eine meiner ersten Fragen gewesen. Es gibt ja bei Neuauflagen dann oft so Leute, die kommen unterm Stein vorgekrochen und sagen so, ich habe die erste Folge gesehen, ihr habt die Erinnerung an meine Kindheit zerstört.
Nee, finde ich überhaupt nicht. Und sie machen auch einen guten Versuch, sich da ein bisschen neu zu erfinden. Und ich muss aber eine Sache dazu sagen, ich schaue den Kram in OV. Die Synchro ist genial besetzt. Wenn du dich mit dem Cast auch ein bisschen beschäftigst, auch in die Nebenrollen von den Figuren, die nicht so häufig auftauchen. Ganz, ganz charmante Stimmen, die sie da gecastet haben. Von daher ist da sehr viel Spaß dran. Und ich muss gestehen, in einer oder anderen Folge fällt es besonders auf, dass die zeichnerische Qualität sehr, sehr hoch ist, was die Animationen, die Menge an Animationen betrifft. Ist schon richtig gut.
Wir haben uns ja auch Disney Plus geschnurrt, unter anderem auch The Mandalorian, der hier jede Woche läuft, ist da ja mit drin. Ich glaube, ich riskiere mal einen Blick, weil ich hatte es jetzt überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Und damit hast du mich jetzt gerade echt überrascht.
Ich kann dir auch sagen, warum es mir wieder auf den Schirm gerufen wurde, weil die hatten eine Darkwing Duck Episode jetzt.
Ja, stimmt, das habe ich nämlich gelesen und jetzt schwirrt ja auch wieder
mega steil.
Und jetzt schwirrt ja auch wieder das Gerücht rum, dass jetzt endlich mal den Darkwing Duck Reboot anleiern wollen.
Ja, ich weiß. Und das ist lange überfällig. Ich verstehe nicht, warum Disney das nicht schon längst gemacht hat. Weil jetzt, wo Superhelden die kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten quasi raushauen können und du damit richtig Geld verdienen kannst, ihr habt doch deine Superhelden-Serie, eine Superheldenfigur. Wo ist Darkwing Duck für die nächste Generation?
Na?
Ja, muss auf jeden Fall. Und diese Folge soll richtig gut sein.
Da hätte ich mich auch als erstes gecatcht gefühlt.
Ja. Und als ich den Slogan gelesen hatte,
wenn auch Darkwing Duck gekommen wäre jetzt.
Ja.
In den letzten
und als
Jahren.
Ich den Slogan gesehen hatte mit The Dark Knight Returns, da musste ich tatsächlich lachen. Ja.
Ja, das klingt nicht schlecht. Ja, cool. Nee, schreibe ich mir auf die Liste. Cool, cool, cool.
Ich habe auch noch hier meine Arbeit getan heute.
Ja. Ich habe ja auch mein erstes Highlight noch dabei. Das ist ähnlich lustig, auch eine Serie, kommt ursprünglich von der BBC und zwar Le Miserable. Ja, es geht nicht um die Verfilmung von, ich glaube, 2012 mit Hugh Jackman und es hat nichts mit Musical zu tun, da bin ich ja echt immer so ein bisschen allergisch, sondern es geht um eine Limited Series, 6 Folgen insgesamt. Dominic West in der Hauptrolle als Jean Valjean. David Oyelowo spielt noch mit. Coole Rolle, die er da übernimmt. Toller Charakter. Und Lily Collins zum Beispiel auch im Cast mit vertreten. Und ich habe hier wieder mein Einsatzfazit zusammengeschrieben. Und bei Le Miserable lautet das folgendermaßen. Hervorragende Literaturverfilmung, ganz ohne Kitsch, dafür mit einem durchwegs gelungenen und emotional aufspielenden Cast.
Okay.
Das war nämlich so,
also ich habe nichts dazu gesehen. Ich kenne keine Trailer.
Ich wurde auch
ein bisschen abholen.
Super überrascht von meiner Freundin über irgendeine Amazon Prime Zusatzoption Dingens. Kriegst du irgendein Stars-Abo und da läuft es. Da kannst du das dann abrufen.
Erste Stars-Serie, okay.
Also ursprünglich BBC und lief dann irgendwie, ich blick da ja teilweise nicht mehr durch.
Aber es heißt Les Miserables und basiert schon auf der
Romanvorlage? Es ist komplett
Romanvorlage?
Komplett Roman-Literaturverfilmung, 100%, nur eben.
Also Victor Hugo, ne?
Genau, oder? Ja. Nee? Kannst es ja nebenbei mal googeln.
Okay. 1862.
Da hat er schon
Le Miserable geschrieben bei Victor Hugo. Bitte schön.
Sehr gut, sehr gut. Meine Freundin wollte es gucken, zufällig bin ich in der ersten Folge damit hängen geblieben und fand es richtig gut. Fand es richtig, richtig gut gespielt. Wie gesagt, komplett ohne Kitsch. Es wird einfach die Literaturvorlage genommen, straight durcherzählt. Es ist richtig gut gespielt. Auch Dominic West macht halt eine super krasse, auch körperliche Transformation. Jetzt nicht wie Christian Bale, irgendwie 50 Kilo ab und zunehmen, aber so wie er sich halt in der Serie entwickelt. Und das ist seit langem mal so eine Serie, eben weil es halt eben nicht so schmonzettenmäßig ist, wo du mal seit langem wieder so einen Charakter hast, wo du denkst, oh Mensch, der tut mir richtig leid. Ne? Und ich hoffe jetzt wirklich nur das Allerbeste für ihn, wie es für ihn weitergeht, obwohl man die Vorlage ja kennt. Aber
ich wollte gerade sagen,
fand ich,
Stauffenberg. Ne? Hoffentlich schafft das.
Ja, hoffentlich schafft das, genau. Aber nee, richtig, richtig gut. Es sind 6 Folgen, jeweils 1 Stunde. Ganz große Empfehlung, hat mir richtig gut gefallen und Spaß gemacht. Le Miserable. Irgendwo bei Amazon Prime über einen Stars-Zusatzprodukt könnt ihr dann diese BBC-Serie abrufen. So, bitteschön.
Ja, ist auch mal vermerkt. Diese Limited Series, die sprechen mich gerade tatsächlich an, dass ich weiß, dass ich mich so auf was Überschaubares halt zu gucken.
Auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich jetzt noch als zweites einen Spielfilm mit dabei. Hatten wir auch in einer Update-Episode den Trailer und zwar zu Let Him Go.
Oh, hast du schon gesehen?
Yes.
Not bad, not bad.
Also Kevin Costner, Diane Lane versuchen, nachdem ihr erwachsener Sohn tragisch verstorben ist und die seine Witwe und seinen Sohn alleine lässt, die heiratet neu und verschwindet dann mit dem neuen Mann und ihrem Sohn, also dem Enkel von Kevin und Diane. Und die finden das relativ doof und versuchen das rauszukriegen und scheinbar hat dann die Tochter sich da in so eine Gangsterfamilie eingeheiratet, unwissentlich vermutlich. Und das Ganze spielt auch in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, würde ich sagen.
Ach so.
Und wir hatten dem Trailer ja schon bescheinigt, dass der so nach ganz, ich sag mal, altbackener Hausmannskost, Hollywood-Hausmannskost aussieht. Ne?
Also klassisch,
klassisch gehalten. Und das, was du im Trailer siehst, kann ich schon mal sagen, zieht sich durch den ganzen Film. Ich finde, das ist die Nummer ist komplett zeitlos. Die Cinematografie ist stark. Das spielt so in der Ecke um, wie soll ich gerade einen Hänger, North, nicht North Dakota, oder? War es North Dakota? Ist ja
auch
egal.
North Carolina?
Aber, ja, danke. Glaube ja. Ganz tolle Landschaften da im Hintergrund, die mit dem Color Grading einfach schön rauskommen. Die Cinematografie unterfüttert das auch, das Ganze. Diese Vastness des Lands, wie lang da teilweise auch nichts ist einfach und wie weit die Abstände sind. Und die Story selber, er verstolpert's, finde ich, zum Ende hin ein bisschen.
Ah, okay.
Was mir ein bisschen wehtut, weil Kevin Costner und Diane Lane zusammenzusehen ist einfach Gold und ich habe keine Ahnung, wie alt die sind, aber sie sehen beide exzellent aus. Liegt vielleicht auch an der tollen Ausleuchtung, die auch vorhanden ist. Also handwerklich ist nichts auszusetzen. Die Story, das basiert auf einem Buch übrigens, das wusste ich vorher auch nicht. Also es gibt eine Romanvorlage.
Das wusste ich auch nicht, ja. Okay.
Von der adaptiert wurde. Über den Ausgang kann man streiten, wie man möchte. Aber wenn man so eine ähnliche Geschichte vielleicht auch im eigenen Familienkreis vielleicht schon mal erlebt hat, also dass aus diversen Gründen man vielleicht bestimmte Teile der Verwandtschaft irgendwie nicht mehr sehen kann, aus Gründen, ne? Und man das gerne ändern möchte. Und gerade, ich kann dir das so halb aus Erfahrung sagen, die Großeltern haben immer schlechte Karten. Ne? Es geht immer um Mutter, Vater, wenn überhaupt. Großeltern haben, glaube ich, auch nicht so viele auf dem Schirm. Das ist ein Thema, glaube ich, und von daher eigentlich ganz schön, dass da so ein bisschen, dass da jetzt auch, ich sag mal, einen Film drüber gibt, weil ich glaube, das ist auch wichtig für die Entwicklung, wenn möglich und wenn gewollt, ne, dass dann auch ein Kind da Zugang hat zu den Großeltern. Also wie gesagt, geiles Cast, geil gefilmt, eine solide Story prinzipiell, wobei man sich, wie gesagt, finde ich, über das Ende ein bisschen streiten kann. Ich gehe davon aus, du hattest es bestimmt eh irgendwann vor, ihn zu sehen.
Der ist auf jeden Fall auf der Liste, auf jeden Fall. Ja.
Und dann könnte ich mir sogar vielleicht vorstellen, dass man vielleicht in ein paar Wochen, Monaten oder so vielleicht auch mal länger darüber spricht. Hätte durchaus das Potenzial, aber das würde ich einfach mal so im Raum stehen lassen und auf jeden Fall mindestens dich mal so anheizen, dass du dann irgendwie einschiebst mal.
Und alle anderen auch. Nochmal zur Wiederholung, damit sich auch wirklich jeder bewusst wird, dass es sich immer lohnt, hier einzuschalten, weil du gerade die Kameraarbeit gelobt hast. Kameramann war Guy Gottfried. Da haben wir erst in der letzten Folge, in der letzten Review-Episode drüber gesprochen. Der hat nämlich auch Buffalo umgesetzt.
Genau, und bei
so
Buffalo hatten wir nämlich...
Kreis.
Richtig, ich hatte dran gedacht, als ich seinen Namen las, dass wir ihn ja erst bei Buffalo hatten auch und dachte mir, Mensch, das, also Let Him Go kannst du dir auf jeden Fall mal dick markieren in deiner Vita.
Nice.
Das hast du gut gemacht, Jung.
Bin ich auf jeden Fall gespannt. Bin ich wirklich auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir als zweites Highlight in der Tat eher was mitgebracht, was tatsächlich eher in die Richtung von Buffalo auch so ein bisschen geht. Wir haben auch mehrmals schon drüber gesprochen und zwar geht es um Unpregnant. Ein Film, der kam jetzt schon im September raus, aber nur auf HBO Max. Mhm. Aber wenn ihr da irgendwie Möglichkeiten habt, ranzukommen, dann probiert es auf jeden Fall. Film mit Hayley Lou Richardson, kennen wir von Edge of 17 und Barbie Ferreira. Die hatten wir bis jetzt eigentlich kaum irgendwo gesehen. Ist ein Film von Rachel Lee Goldenberg und ich habe dazu geschrieben, quirliges Roadmovie, welches ein brisantes Thema als Basis hat, aber lieber auf Nummer sicher geht, um eine runde Tragikomödie für 2020 zu präsentieren.
Für 2020? Hast du das jetzt explizit erwähnt? Weil das Jahr einfach so...
Weil das Jahr einfach so ein bisschen...
Fürs Popöchen ist?
Ja, so ein bisschen schon. Deshalb möchte ich nicht sagen, drückt man ein, zwei Augen mehr zu bei dem Film, sondern ich würde einfach sagen, ist einfach eine schöne Ergänzung und ich glaube, ich hatte es off-camera schon mal kurz erwähnt. Wer den Trailer gesehen hat zu Unpregnant, der kann sich sicher sein, das, was ihr da gesehen habt, das ist auf jeden Fall das, was ihr im Film bekommt. Also es ist bunt. Ist
eigentlich ganz schön.
Es war sehr schön gemacht, es ist ein Roadmovie, das zieht sowieso auch gerade bei mir auch immer. Es ist ein cooles Duo, auch Hayley Lou Richardson spielt vielleicht noch nicht zu 100% komplett offen und frei, aber ist ein schönes Team, vor allem mit dem Sidekick, sage ich mal, von der Barbie Ferreira, ja.
Aber wir hatten den Trailer ja auch in einer Update-Folge tatsächlich besprochen, glaube ich. Ne?
Richtig, da war der auf jeden Fall mit drin und da hat man ja auch schon gesagt, der sieht hübsch, quirlig, Roadmovie-mäßig aus und kommt auf die Liste.
Sah aus, als wäre er so unsere Baustelle tendenziell.
Auf jeden Fall, genau.
Ist da ja sowieso auch schon auf der am kürzeren Ende meiner Liste.
Genau. Hat auf jeden Fall ein paar nette kleine Lacher mit drin. Wie gesagt, trotzdem brisantes Thema. Am Ende, ja, wie gesagt, spielt man eher so auf Nummer sicher. Mittendrin gibt es aber auch eine super weirde Szene plötzlich wieder oder Erzählung, wo du dann aber doch wieder lachen kannst. Ja, und es ist ein super rundes Ding, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich bin gespannt, wann es der auch offiziell dann mit deutscher Synchro etc. pp. Dann auch zu uns schafft. Und in ja, welcher Form
dann. Da ist HBO, es gehe ich davon aus, dass es sicherlich wieder erst zuerst auf Sky landet oder dann, wie wir es ja öfter schon gesagt haben, bei Amazon Prime.
Irgendwie sowas, richtig. Genau. Welche Releases sich hier aber wirklich tatsächlich schon langsam anschleichen, das beleuchten wir ja auch in unserer kleinen Rubrik, die da heißt Releases. Bam. Innovationspreis 2020 und darüber hinaus. Und es kommt relativ viel diese Woche, vor allem morgen, auf den Streaming-Plattformen raus. Also am Freitag, am 4. Dezember. Ich versuche das mal hier schnell runterzuleiern.
Eine Menge,
oder? Ja. Netflix zum Beispiel schmeißt da raus Mank. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Hauptrolle Gary Oldman, neuer Film von David Fincher. Ja, wir haben, glaube ich, schon relativ viel drüber gesagt. Wir sind gespannt auf diesen Schwarz-Weiß-Film. Komplettes, im wahrsten Sinne des Wortes, Kontrastprogramm ist, glaube ich, Wir können nicht anders, auch auf Netflix. Neuer Film von Detlef Book. Da waren so die letzten 15 Jahre, war immer so ein bisschen so Hit and Miss, würde ich sagen. Hier ein Film mit Kostja Ullmann.
Was hast du gesagt? Ich habe die akustisch nicht verstanden.
Ja, kannst du ja gleich nochmal wiedergeben. Habe ich mir wahrscheinlich versprochen. Trailer, wie viele auch sagen, so ein bisschen Tarantino-mäßig, aber huch, ich weiß es nicht, ob es dann irgendeiner Weise groß drankommt. Auf jeden Fall witzig, dass es bei einem Film, wo es mich jetzt eher weniger interessiert, das Erste, was mir auf die Füße gefallen ist, war die Angabe vom Budget. Irgendwas zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro. Damit kann man so einen Film für Netflix machen. Ich weiß es nicht. Sollte eigentlich in die Kinos kommen, aber ja, ihr wisst, was los ist und Netflix hat
interessant,
sich
dessen angenommen. Also die Leute, die regelmäßig bei uns in die tiefenanalytischen Reviews schalten, wissen, bei Netflix-Dingern ist es ganz schwer, immer das Budget eigentlich rauszukriegen, beziehungsweise unmöglich, ne? Weil sie es gerne mal für sich behalten, dass du das jetzt direkt quasi so vor die Füße
Vor allem zwei Quellen.
Ungewöhnlich.
Deshalb diese Spanne von 2,6 bis 4. Aber wer vielleicht so auf deutsche Filme steht, und ich möchte ihn ja nicht schlecht reden, guckt da gerne mal rein. Ab morgen, 4. Dezember. Online. Auch dann wiederum auf Prime, Sound of Metal erscheint. Da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen. Hat auch schon richtig gute Kritiken bekommen und wird schon, ich sag mal, gehypt. Das ist ja, da nehme ich immer schon ein bisschen Abstand und sage, huch, Vorsicht, nicht zu sehr hypen lassen. Aber ja, neuer Film mit Riz Ahmed und sah doch sehr interessant aus.
Ja, hatten wir ja den Trailer.
Mhm.
Und wir waren beide der Meinung, da ist Potenzial da. Und ich muss gestehen, leider sind meine Erwartungen jetzt tatsächlich relativ hoch.
Ach, verdammt.
Ja.
Verdammt.
Schwierig.
Dann müssen wir uns wieder gegenseitig ein bisschen runterkochen, in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten, wobei ist wahrscheinlich, selbst das wühlt uns ja, glaube ich, auf, weil wir es nochmal nachher in der Sendung haben, und zwar Red, White and Blue. Das ist ein Film aus einer Filmreihe. Kommen wir, glaube ich, nachher nochmal dazu, auch auf Prime. Kommt am 4. Dezember raus und wir sprechen gleich nochmal bei den Trailern drüber. Was haben wir denn hier noch so auf der Liste? Es ist viel. 4. Dezember auch. Binge Reloaded. Mensch. Der geistige Nachfolger von Switch und Switch Reloaded. Kommt auf Prime raus. Prime hat quasi einen eigenen Switch-Nachfolger entwickelt und bringt ihn jetzt an den Start.
Hast du davon irgendwas mitbekommen?
Wirklich nur ganz am Rande und jetzt plötzlich quasi den Teaser gesehen, dass es da ist. Es sieht wie immer trashig und völlig überdreht aus, aber ich würde vielleicht mal reingucken. Weil auch das ist ein Teil meiner Kindheit gewesen, Switch.
Ja, eben.
Von daher, mal gucken. Es sah auf jeden Fall nicht schlecht gemacht aus. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Okay, vielleicht kann ich dich mit dem nächsten mehr locken. Mulan, Disney Plus. Uff. 4. Dezember, endlich für alle verfügbar. Man muss keine 30 Euro mehr oder so reinschmeißen.
16,99.
Oder 16,99, was es zum Schluss
woher
war.
Woher weiß ich das? Egal.
Oh, stimmt, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ist er bei dir schon über die Flimmerkiste gelaufen, ja?
In der Tat.
Okay. Keine Details, ich sehe. Na gut.
Nee, aber mit Abo for free, warum nicht?
Warum nicht? Warum nicht auch am 4. Dezember weiter bei Disney Plus bleiben und vielleicht bei Godmothered reinschauen, zu Deutsch Die gute Fee, Film mit Isla Fisher und Gillian Bell. Auch da sprechen wir gleich nochmal bei den Trailern drüber. Ansonsten, jetzt kommen wir schnell zum Schluss, 9. Dezember, da kommt noch die unglaubliche Geschichte der Roseninsel auf Netflix heraus. Eigentlich italienische Produktionen, aber ich habe den italienischen Titel mal weggelassen, um euch nicht peinlich zu berühren, im Sinne von, wie gut ist mein Italienisch? Sah sehr witzig aus. Eine kleine Genossenschaft von Leuten, die aufs Meer zieht, sich da eine Insel baut, sich zu einem autonomen Staat erklärt und auf Kriegsfuß relativ schnell dann mit Italien selbst steht. Ich glaube, beruht auf wahren Begebenheiten. Sah witzig und wie gesagt interessant aus, ja. 11. Dezember noch, schnell hinterhergeschmissen, The Prom, Netflix.
Okay.
Da gab es jetzt den zweiten Trailer und der sah schon mal ganz anders aus als der erste. Hast du den zufällig gesehen?
Den habe ich zufällig gar nicht gesehen, weil der erste Trailer mich tatsächlich ein bisschen verschreckt hatte.
Schon,
soll ich mir den noch angucken?
Guck dir mal bei Gelegenheit den zweiten Trailer an. Der gibt, glaube ich, schon einen deutlich anderen Drive und der sieht, das haben wir ja dem ersten Trailer so ein bisschen untergeschoben, nicht mehr ganz so klein aus, sondern wirkt schon größer.
Also,
wesentlich hat besser gemacht.
Eindruck gemacht. Ja, okay.
Ja, Timing, Scale, Sets, Handlung kommt auch ein bisschen stärker, viel stärker durch.
Okay.
Guck mal rein.
Ich werde das tun.
Mach mal den zweiten Trailer von The Prom anschauen. So, und bevor das nächste Update, das letzte Update dann in diesem Jahr kommt, am 17. Dezember kommt am 16. Dezember.
Oder
Wonder Woman in die Kinos. Das war zumindest das, was wir vor zwei oder vor einer Woche auch auf den sozialen Medien gepostet haben, weil es irgendwo mal durch die Presse getigert ist, dass er jetzt wirklich am 16. Dezember in die Kinos kommen soll.
Keine Ahnung.
Aber wie willst du es machen, wenn die Kinos zu sind?
Richtig.
Ah.
So, die Kinos sind zu. Es wurde aber auch eine Liste veröffentlicht, wie...
Ein Katalog.
Gefühlt, ne? Eine riesendicke Liste mit etlichen Ländern und Veröffentlichungsterminen für eine VOD-Variante. Ne? Also das, oder? Habe ich es richtig verstanden? Die HBO Max?
Ja.
Alternative irgendwie. Und zumindest Deutschland wird da geführt mit dem 24. oder 23.?
Mit dem 23. neben Österreich und Korea.
Also der deutschsprachige Raum ist dann quasi abgedeckt.
Das ist noch, also nach, das ist noch nach Costa Rica und nach Nigeria.
Ich finde es halt ganz interessant, dass nach wie vor aber auch der 16. dort auftaucht für andere Länder.
Ja, Belgien zum Beispiel.
Mhm.
Aber ich die meine, wahrscheinlich Belgien, Holland, die englische Spur.
Richtig. Belgien, Holland sind klassischerweise so Länder, die, da wird nicht synchronisiert, da kannst du halt mit der Originalfassung rangehen. Aber das ist trotzdem ganz schön zeitig irgendwie. Und nochmal, die Kinos haben ja nicht offen. Also dieses Day-and-Date-Kino und VOD, das funktioniert ja nicht aktuell.
Ja. Ich weiß es auch nicht. Also
ich bin wahrscheinlich auf Reisen über die Weihnachtsfeiertage.
Ja, das kommt ja auch dazu, ja.
Möchte ja das Ganze auch möglichst auf der größten Leinwand sehen, die ich finden kann dann. Nicht nur auf dem iPad oder auf dem iPhone unterwegs. Ja. Und könnte vorstellen, dass es so ein Kandidat ist für Richtung Silvester, wenn du eh nicht vor die Tür kannst. Dass ich wenigstens noch einen Superheldenfilm im alten Jahr habe, so einen richtigen?
Ich weiß es nicht.
Ich schaue dich an, New Mutants.
Sei froh, dass du nicht in Italien oder Polen wohnst, weil da ist der ja für Indiana das heißt angesetzt. Oder Ghana oder Kuwait, ja, da steht noch gar nichts fest. Wir können ja die Liste, diesen Katalog, ich sage es immer wieder gerne mal hier von Variety, mit in die Podcast-Beschreibung werfen. Dann könnt ihr selbst mal gucken, wo ihr euch dann gerade aufhaltet und ob ihr eine Chance habt, das irgendwie zu sehen oder auch nicht.
Ich finde es halt einfach unglücklich. Also es ist mir eigentlich egal, ich will das Thema jetzt auch gar nicht breit treten.
Ja.
Aber wenn du halt einen Milliardenfilm hast, dann sollte dein Messaging an die Leute, wie sie ihn konsumieren können und möglichst auch dafür Geld bezahlen, klar sein.
Relativ klar. Was ich meine? Und ja, idiotensicher halt.
Weil ich bin ja auch durchaus bereit, vielleicht sogar dafür Geld zu bezahlen. Ich muss halt nur wissen, wie ich es mache.
Ja. Also, ja, das ist ja zurzeit leider auch das Problem.
Macht es mir doch so einfach wie möglich, euch Geld zu bezahlen.
Ja.
Bitte.
Ja? Bitte. Wir sind hier, wir sind willig. Was gibt's denn sonst noch so aus dem Streaming-Wirrwarr und hast du nicht gesehen? Und damit quasi meine flutschige Überleitung in den News-Bereich. Und zwar gab es da ein Update zu Godzilla vs. Kong. wo so, wir schon immer gerätselt
haben. Kaiju-Action gesagt?
Hat jemand Kaiju-Action gesagt?
Haben wir aufgewacht.
Weil da hatten wir auch schon drüber geredet. Wann kommt der? Wie kommt der? Und dann wurde es ja immer weiter nach hinten verschoben. Und was ist denn jetzt der letzte Stand? Hast du was?
Wir hatten ja gesagt auch, dass es gut ist, den nach hinten zu verschieben, weil der sollte schon im Kino kommen, weil die letzten Filme oder der letzte, Godzilla 2, relativ wenig eingespielt hat weltweit.
Mhm.
Und wir gesagt haben, dass da weiter Filme kommen, was ich möchte, hängt davon ab, dass sie möglichst viel Geld einspielen. So, wir wissen, Netflix hat 200 Millionen geboten.
Das ist nicht wenig, ja.
Aber. Warner. Aber. Ach so, und eine Sache, die 200 Millionen wäre nicht abkaufen, weil 200 Millionen deckt nicht mal das gesamte, nicht mal das Budget des Films. Die Produktionskosten waren höher. Die Experten gehen davon aus, dass die dann trotzdem ein Stück vom Kuchen abhaben würden, noch irgendwie. Ne? Also 200 Millionen plus sozusagen.
Ja.
Aber wir wissen ja auch, dass Warner mit HBO Max ja jetzt so ein Konglomerat unter AT&T ist und deswegen eigentlich, genau wie bei Wonder Woman im Prinzip, also das gleiche Schema, möglichst bei dem eigenen sozusagen Streaming-Dienst unter der gleichen Glocke zu haben.
Mhm.
Und dass die Chancen gut stehen, dass er dort laufen wird.
Sind wir jetzt schlauer dadurch?
Na, nicht wirklich, weil das Kino-Release bleibt wohl unangetastet und es kann durchaus sein, dass er dann erst, glaube ich, für 21. Mai 21 geplant oder so. Irgendwie, also Mai 2021. Da ist durchaus eine Option da, dass er wieder das Kinos wieder offen haben. Und dann soll er vielleicht doch im Kino laufen. Aber wenn er vorher schon irgendwie im Streaming lief, wie groß ist die Motivation? Oder machen sie dann wieder so beides gleichzeitig?
Hm.
Komisch, komisch, komisch. Und wenn ihr darauf angewiesen seid, dass das Ding viel einspielt, dann auch hier wieder, kriegt mal auf die Reihe, wie ihr die Veröffentlichung davon kommuniziert.
Hm.
Weil Leute wie ich auch hier bereit sind, Geld zu lassen.
Ich wollte es gerade wiederholen. Also auch im Sinne von Godzilla vs. Kong, macht es so einfach wie möglich, damit euch der Alex das Geld geben kann.
Danke.
Bitte.
Nichts hinzuzufügen.
Und wenn ihr das richtig gut macht, dann kann man ja auch ein Revenue daraus ziehen. Zum Beispiel, wie es bei zwei anderen Streaming-Hits, möchte ich fast schon sagen, jetzt passiert ist. Und zwar bei dem Film Run und bei der Serie, die ich ja auch schon mal lobend bei den Highlights erwähnt habe, The Queen's Gambit. Denn Run ist bei Hulu einer der bestgestartetsten Filme oder der erfolgreichste Film bis
jetzt. Der erfolgreichste Film, ja. Der meistgestreamte Film bei auf Hulu ever.
Und für Netflix ist es als limited fiktionale Serie The Queen's Gambit. Und da haben wir sogar
28 Tagen 62 Millionen Haushalte haben eingeschaltet. Aber was bedeutet das?
Da müssen wir ja wieder sagen, wir haben das ja hier schon mal, glaube ich, vor 10, 15, 20 Wochen auseinandergenommen. Das heißt, dass als eingeschalteter Haushalt gilt, wer mindestens über 2 Minuten reingeseppt hat.
Und das ist ja natürlich ein bisschen quatschig, ne? Bei einer Limited Series, die aus wie vielen Episoden besteht? 8?
Es waren, glaube ich, 7. 7 waren es, glaube ich.
Das ist in etwa so, wie wenn du einen Podcast hast, den auch auf Spotify bringst, dir die Statistik anguckst und dich freust und dann festzustellen, dass du eine Abspielung quasi hattest, einen Zuhörer, wenn mindestens 30 Sekunden von deinem 1-Stunde-Podcast gehört wurde.
Ja, genau.
Vielen Dank für gar nichts. Gezeichnet, Insert, Nerdsense Recorded und Podcast, der Podcast über Filme, die ihr wirklich braucht.
So geht man mit seinen Fans um. Danke für gar nichts. Das wäre auch
Es geht nicht um die Fans, es geht um die Sinnhaftigkeit einer statistischen Auswertung, um rauszukriegen, wie lange die Leute wirklich dranbleiben oder welche Parts des Podcasts vielleicht besser kommen. Wir haben ja auch Kapitel morgen.
Wir haben ja damals schon gesagt, Netflix wird das quasi statistisch so ausgewertet haben, dass es für sie irgendwie Sinn machen muss. Von daher, ja.
62 Millionen, viel.
Viel und ändert nichts daran, wie ich auch schon gesagt habe. Gutes Ding und hält sich, glaube ich, nach wie vor wacker bei Rotten Tomatoes mit einem Score von 100%. Also das ist schon eine Hausnummer.
Wahnsinn. Run war...
Aber ja, Queen's Gambit. Ja. Ich hätte wirklich nach Paddington nicht gedacht, dass da noch was Größeres kommen kann, aber hey, Queen's Gambit, gleiches Podest, muss man fairerweise mal sagen.
Videospiele.
Videospiele habe ich auch angekündigt. Und da haben wir auch schon richtig oft drüber geredet, denn das ist so ein explosives Paket, wenn wir über Last of Us reden, einfach weil es so ein geiles Computerspiel an sich schon ist. Und wir haben schon mehrmals auseinandergenommen, dass HBO jetzt eine Serienproduktion hat. Und da waren so viele geile Namen dabei, weil es kommt der Soundtrack, Composer vom Videospiel macht die Musik. Yes. Du hast die Namen wahrscheinlich besser im Kopf. Und es kommt noch quasi so das halbe Cast und Produktionsteam von Tschernobyl mit dazu.
Ja, ja. Und Neil Druckmann, der Creative Director auch Neil von Druckmann, Last of Us selber vom Spiel, ist auch mit dabei. Also,
und schreibt halt mit. Ja. Was ist jetzt eigentlich die News? Wir haben schon mehrmals drüber gesprochen. Eine Serie von HBO soll kommen. Es war aber noch, also für mich jetzt auch noch nicht richtig klar. Es ging jetzt erstmal nur um einen Piloten.
Ja.
Den hat man, glaube ich, angefangen oder der ist schon fertig. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat HBO jetzt schon gesagt, und das ist ja schon so ein halber Ritterschlag. Mhm. Nehmen wir das Ding. Ihr könnt eine ganze Serie produzieren.
Ja, wir hatten ja schon mal in alten Episoden darüber gesprochen, dass HBO einen sehr strengen Prozess hat.
Hashtag Game of Thrones.
Genau, ob Serien in Produktion gehen dürfen oder nicht. Ne? Genau wie das Game of Thrones Prequel. Und die Info, die wir hatten, war, das Skript darf auf jeden Fall in Serienform gepackt werden, aber scheinbar nur in erstmal eine Pilotepisode, um zu zeigen, dass sie das hinbekommen, auch mit dem Budget und auf welchem Niveau wir uns unterhalten und so weiter. Und jetzt wurde halt zur Serie geordert, wie man so schön sagt.
Nice.
Das heißt, geht los.
Es ist offiziell, wir können mit einer Last of Us-Serie rechnen. Und das macht mich, das macht mich richtig heiß.
Weil, ja, es wurde gesagt, 2022 ist der Release-Datum.
Ist egal.
Und dann kollidiert der Spaß nämlich mit der finalen Staffel von Walking Dead. Und ich habe keine Ahnung, ob da draußen Walking Dead noch ein Ding ist. Lasst uns das gerne wissen.
Ich habe den Überblick verloren, wie viele Spin-offs es mittlerweile auch gibt.
Dito. Aber trotzdem, Szenario ist halt durchaus, hat gewisse Parallelen. Sorry.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch keinen postapokalyptischen Film mehr gucken, ohne Vergleiche mit Last of Us zu machen, im Sinne von, hätte man das noch wie im Spiel gemacht oder das ist schon nah dran wie am Spiel. es hat sich einfach in mein Gehirn reingefressen. Was soll's? Ähnlich videospielartig haben wir ja auch noch Deadpool auf der Liste stehen. Und zwar, wir wussten es lange nicht, doch jetzt ist es, offiziell kann man sagen, es kommt ein dritter Teil. Deadpool 3 und es wurde auf eine sehr
große Überraschung
auf eine sehr amüsante Art und Weise, ich sag mal, nochmal offenbart oder bestätigt, und zwar über den Instagram-Account von Bob's Burgers. indem man Bob sieht mit einem Burger in der Hand und zwei kleinen Katanas auf dem Rücken. Was hat Deadpool immer am Start? Ich weiß es gar nicht. Katana sind es, glaube ich, nicht. Ach, nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall wird damit die Brücke geschlagen zu Wendy und Lissy Molyneux. Das sind nämlich zwei Schreiber, die einen großen Teil der Bob's Burgers Episoden geschrieben haben. Und die verfassen jetzt das Drehbuch zu Deadpool 3.
Die haben also den Zuschlag bekommen, sozusagen. Und ich kann leider nicht mitreden, weil Bob's Burger nie gesehen. Aber ich weiß, dass es voll deine Baustelle ist. Und deswegen reden wir hier auch gerade drüber, glaube ich.
Ja, saugeil. Also ich weiß nicht, ob es einfach an der Frauenpower liegt. Ich fand im Gegensatz zu den Simpsons, die mittlerweile halt, was man einfach nicht mehr angucken kann heutzutage, hat Bob's Burger innerhalb von 8 Jahren auf über 10 Staffeln geschafft. Und trotzdem sind da noch Episoden drin, wo du sagst, Mensch, das ist familiär, das ist klein und man muss halt nicht irgendwie Lady Gaga durch die Stadt rasen lassen und Lisa fährt dann plötzlich mit auf Tournee, sondern es sind halt wirklich kleine, nachvollziehbare Geschichten immer noch. Zwar manchmal immer schon ein bisschen aufgebauscht und irgendwo angelehnt, aber funktioniert
wird
in diesem kleinen Mikrokosmos perfekt.
Wird aber, glaube ich, aus diversen Gründen dann spannend. Deadpool 3. Der erste Deadpool jetzt wirklich auch unter der Disney-Glocke, wo ja immer die Angst da war, muss er ab 18 sein, sollte er weiter ab 18 sein, kann er überhaupt weiter ab 18 sein unter Disney? Und jetzt halt mit den Schreibern von Bob's Burger jetzt nicht unbedingt die maximal große Expertise in Superhelden.
Das stimmt.
Spielfilm langen Skripts, aber sehr, sehr interessant, bin ich sehr gespannt. Zumindest der Humor müsste ja passen dann, ne?
Ähnlich trocken, würde ich sagen.
Ja, also von allem, was ich so mitbekommen habe, würde ich sagen, das geht so in eine Richtung, dass Ryan Reynolds das, glaube ich, dann ganz gut auf die Leinwand bringt.
Das könnte ganz gut passen, genau. Was steht noch so an Fortsetzungen an in den nächsten Jahren? Und zwar habe ich hier, ich kann sie richtig lesen, was ist das? Scream 5? 1000?
Scream 5. 1000.
Kleiner Insider für alle
Referenz war das jetzt, ja.
Entweder Simpsons oder Spaceballs, irgendwas geht immer.
Scream 5 kommt nicht nur, das ist abgedreht.
Oh, damn.
Puh. Wer hat das denn kommen sehen? Niemand. nee, aber also es gab ja auch eine Serie, glaube ich, mal kurzzeitig.
Es gab eine Scream-Serie? Holy shit.
Ja. Okay, ist abgedreht, okay. Soll aber erst 22 ins Kino kommen.
Mhm.
Warum, was auch immer jetzt da ein Jahr lang Postproduktion bedarf.
Stau.
Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Die Frage an dich war eigentlich eher, sag mal, also ich weiß, das war ein Phänomen in den 90ern, das war eine Riesennummer, es hat auch sowas wie Scary Movie hervorgebracht, also die Parodie darauf, die ja auch unheimlich erfolgreich war und selber zu einer Riesennummer und zu einem Riesen-Franchise geworden ist, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei ja mal völlig dahingestellt, aber Scream 5, ist das irgendwas, was wir brauchen? Ist das ein Konzept, das noch funktioniert, Mensch?
Ich weiß es auch nicht. Also wenn du mich fragst, ich hätte sehr gerne auch einen Reboot von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast gesehen, aber Scream, ich weiß nicht.
Ich will kann jetzt nichts sagen, lieber Ronny.
Hallo?
Ja.
Bist du noch da? Ja, okay.
Ja, ich will nichts sagen, aber der kommt, ne? das weißt du schon, ja, oder? Hast du darauf angespielt?
Ohne Scheiß jetzt. Ich habe es in der Tat ohne Andeutung gemacht.
Echt jetzt? Ich kann das auch gerne nebenbei nochmal genau nachvollziehen.
Wie viel Detail ist das dann? Ich weiß, was du letztens mal getan hast. Kennen das überhaupt noch Leute? So gerade die Millennials? Ich habe keine Ahnung.
Ja. Kommt. Sekunde, ich mache einmal den Klick.
ich rede in der Zeit weiter, weil du hast mich ja gefragt, Scream 5, yay oder nay? Und ich sage, ich habe nur gelesen, dass halt ein Großteil des Stammcasts, ja, gerade so David Arquette und Neve Campbell und sowas, dass die zurückkommen.
Ja.
Und so. Es ist Reboot und gleichzeitig Weitererzählung, so wie man es, glaube ich, mit Mike Myers gemacht hat. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe Scream 1, kann man mal gucken, ist ganz witziger Film mit einem Trinkspiel wahrscheinlich, aber keine Ahnung.
Der Reboot in Serienform von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ist in Arbeit bei Amazon Prime. Das ist ein Ding und James Wan, also Mr. Fast and Furious, Aquaman, whatever, ist der ausführende Produzent an der Geschichte.
Oh damn, ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Deshalb siehst du schon, wie ernst gemeint das von mir war und wie sehr ich das tatsächlich brauche. Mist.
Bin ich d'accord?
Okay, damit hätten wir das Thema ja auch abgefrühstückt.
Ja, Throwback in die 90er hier, hart.
Ah, Throwback ist auch ein gutes Stichwort, wenn es zu alten Leuten kommt, zum Beispiel, wie uns mittlerweile, Alex.
Ja, sind wir wieder beim digitalen Facelift hier, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann werden wir auch den brauchen, auch wenn es nur irgendwann nur für die Stimmen ist oder für die Instagram-Bilder, die wir irgendwann noch posten werden, vielleicht, wenn es Instagram noch gibt in 10, 20 Jahren. Irishman. Kleiner Tipp noch, um das hier mitzugeben, den Leuten, die sich, ja, wir befinden uns immer noch im Newsbereich, langsam hier zu den Trailern kommen wollen. Und zwar gibt's jetzt ein nettes Making-of Irishman, wo man nochmal sieht, wie das ganze Ding gedreht wurde. Und es geht halt nicht nur irgendwie 5-7 Minuten, sondern es geht halt weit über eine halbe Stunde.
Wen genau überrascht das?
Martin Scorsese?
Ja, wir machen noch ein Featurette zu Irishman, zu dem 3,5-Stunden-Film. Cool. Wie lang ist sie? Du kannst so 5-7 Minuten gehen. 40 Minuten oder wie auch immer.
Teil 1.
Oh ja, auch schön.
Nee, ist auf jeden Fall interessant und macht nochmal Bock, einfach so das Ganze so mitzukriegen, wie es halt entstanden ist, obwohl wir ja, glaube ich, auch schon hier drüber gesprochen haben. Es hat nicht so richtig gezündet, weil man dann doch einfach irgendwie gemerkt hat, dass die Leute einfach doch schon wesentlich älter waren.
Und ja, also der Film vielleicht nicht so, aber das Making-of, das Behind-the-Scenes, das würde mich, glaube ich, trotzdem interessieren, weil Scorsese muss es über jeden Zweifel haben, da kann man sicherlich noch was lernen, da mal ein bisschen zuzugucken und auch was, wie sie die Special Effects mit eingebunden hatten. Wir hatten ja auch immer wieder erwähnt, die Unsichtbaren sind die eigentlichen Hauptdarsteller, finde ich, die eigentlichen Highlights, das kommt ja, glaube ich, ganz gut raus.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, guter Hinweis.
Wir geben es noch mit. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Damit jetzt kommen wir tatsächlich
Trailer. Ich treib mal weiter.
Okay, treib mal weiter. Peitsch mal hier die Sau durchs Dorf.
Ja, naja, wir können nicht so richtig durchpeitschen. Wir haben ja noch die Sau von vor 2 Wochen immer noch im Dorf stehen.
Wo wir uns ja schon
großer Elefant.
Und wir beschweren uns ja regelmäßig bei den Filmstudios, wenn wir sagen, Donnerstag kommt unsere Folge. Ihr könnt nicht Mittwoch oder Donnerstag noch irgendwie Trailer nachschieben. Aber dann kam doch noch Tom Holland um die Ecke. Mit Daisy Ridley und Mads Mikkelsen. Und,
ja, der unverfilmbare Film.
Hashtag unreleasable. Jetzt doch, vielleicht.
Jetzt doch, genau. Und?
Wie heißt das Ding? Warte ganz kurz noch. Chaos Walking. Ja. So, jetzt haben wir euch alle.
Und was hat uns der Trailer gelehrt? Der Name ist Programm. Chaos Walking. Walking Chaos.
Okay, also meine, das schwirrt schon das, so eine leichte Wertung mit.
100%, ja, definitiv. Also Tom Holland, Daisy Ridley und unter anderem zum Beispiel auch Mads Mikkelsen. Das ist erstmal alles Namen, wo ich sage, okay.
Ja.
Auch Regisseur von Edge of Tomorrow. Oh, okay.
Das
ja,
ist,
es geht wieder ein bisschen in die Richtung Action mit ein bisschen Science-Fiction-Note. Oh, was?
Doug Liman.
Aber es ist, ja, aber es ist der Film mit, der so unverfilmbar war. Aber den bringen sie jetzt doch raus. Es gibt einen Trailer. Okay, ja, dann gucken wir vielleicht mal den Trailer rein. Ach, nee. Sag mal, hast du den Trailer gesehen? Waren die Special Effects fertig?
Ich muss zugeben, es sah schon ein bisschen aufgesetzt aus. Ein wenig. Also noch nicht ganz so 100% zurecht gerendert. Aber ich weiß nicht, wie es im Film wirkt. Ich weiß in der
Ich
Tat,
auch nicht, aber ich weiß, worum geht's denn in dem Film?
Naja, also Mads Mikkelsen spielt irgend so einen Zuhälter im Wald. Und er freut sich natürlich, dass Daisy Ridley als einziges Mädchen da plötzlich auftaucht. Und
genau,
Tom
in
Holland,
einer ein Zuhälter in einer Welt voller Männer?
Ja. Ja, wird ein lukratives Geschäft sein. Nee, ich weiß nicht. Daisy Ridley stürzt ab auf einem Planeten, wo es nur noch Männer gibt, weil alle Frauen gestorben sind.
Genau, und Männer sind so primitiv, dass quasi die paar Gedanken, die sie haben, quasi visualisiert kommuniziert werden in die Außenwelt. Weil wir sind so flach, das männliche Geschlecht. Sorry, aber ich konnte es nicht ernst nehmen. Es tut mir echt
ja,
leid.
Ja, ich verstehe auch, warum viele gesagt haben, das ist unveröffentlichbar. Aber ich weiß nicht, was ich dem Trailer anrechne, ist, dass er viel zeigt, aber nicht verrät, um was es geht. In der Tat, das kann natürlich auch wieder ein bisschen schwierig sein, wie wir ja gerade rausgefunden haben. Aber für mich macht es Bock herauszufinden, um was es denn jetzt eigentlich tatsächlich geht. Denn ich habe das Buch oder die Vorlage jetzt nicht. Kenne sie nicht, ich habe es nicht gelesen.
Nee, ich auch nicht. Ich könnte mir auch aber vorstellen, dass es als Buch vielleicht sogar besser funktioniert, aber als sie sich da irgendwie hinter dem Busch verstecken und Daisy sagt, nichts denken. okay. Du hattest eine Aufgabe, Tom.
Ja.
Mann, wenigstens denkt er nicht, titten, 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 Ärsche.
Das wollte ich gerade sagen. Oh. Das ist doch mal die wirkliche Schwierigkeit dann, oder?
Ja, ja.
In so einer Situation. Aber ich meine,
Daisy,
so
das Outfit siehst du aber auch spack heute. Bitte?
Bitte was? Ja, ja. Lässt du mich kurz 10 Minuten allein? Wieso? Naja.
Okay. Ich weiß nicht. Also ich fand es ein bisschen cringy, um ehrlich zu sein. Also rein vom Plot. Und ich fand halt eben auch, dass die Action-Szenen, die zum Beispiel bei Edge of Tomorrow halt richtig geil waren, obwohl sie auch so ein bisschen dieses Handgemachte hatten, also in echten Kulissen und so, das hat hier auch nicht so richtig hingehauen, fand ich.
Ich weiß es nicht. Ich fand, der Trailer der sollte einfach ordentlich Druck machen. Ich hoffe, der Film funktioniert relativ gut. Ich meine, wir wissen, dass das Ding seit 3 Jahren jetzt in der Produktion war. Es gab Nachdrehs, à la Preneur.
Aber
also irgendwas scheint dran zu sein, dass es eventuell vielleicht nicht so richtig rund lief und schwer war, das Ding zusammenzukriegen.
Mal das ganze Schlechtgerede und lustig mache jetzt, sei mal dahingestellt. Können wir den denn sehen?
Analytisch argumentiert. Also was hier steht, was wir uns jetzt aufgeschrieben haben, ist das USA-Release am 22. Januar 2021. Also nächsten Monat.
Klar, liebe Chaos Walking Leute, ihr hattet 3 Jahre, euch irgendwie einen Kinotermin zu überlegen und wenn der Trailer kommt, kommt er mit dem dämlichsten Release-Datum, das ich jetzt in langer Zeit gehört habe. So ein Quatsch, oder?
Ja, nächster Monat ist schroff. Vor allem, wenn man im Trailer mit einer Tafel ankündigt, dass es was nie Dagewesenes sein wird, was man unbedingt gesehen haben muss.
Ja, nie dagewesen wird er auf jeden Fall sein im 22. Januar 21 in US-Kinos. Das kann ich dir aber mal ganz sicher.
Wo ist das Farbenschein? Also, 5 Euro gebe ich wieder freiwillig rein.
Ne, aber hör mal, also das ist doch jetzt Quatsch, oder?
Ja, es ist halt genau wie Daisy Ridleys Outfit. Sehr spack auf jeden Fall.
das habe ich jetzt nur so gesagt, so jetzt nicht.
Okay, andere Wortlaut. Es wird ein enges Höschen bis zum 22. Januar. Besser?
Ich habe jetzt einfach nur mal das klischeehafte Showy-Schwein raushängen lassen.
Okay, ist ja in Ordnung. Auch die müssen bedient werden hier im Podcast. Ja, es wird knapp. Ich bin gespannt, wie das Ding rauskommt. Ich meine, Edge of Tomorrow hat bei uns auf jeden Fall ein Stein im Brett. Das wissen alle, die auch hier auch unsere Review gehört haben. Von daher, ich drücke die Daumen und bin gespannt, wann das schafft. Oh, ich sehe sogar gerade, 4. Februar 2021 in Deutschland.
Okay. Cool. Little Fish haben wir noch im Angebot.
Ja, 5. Februar 2021, Kino und VOD. Auch da geht's nackt.
Das macht doch zum Beispiel schon wieder mehr Sinn für mich. Ich meine, ja, es ist ein kleiner Streifen, aber
ich glaube, die großen Filme haben halt Angst, direkt halt VOD anzukündigen, was ja auch berechtigt ist in gewisser Weise.
Aber es ging doch um Chaos Walking.
Ja, hat er nicht gesagt. Little Fish, genau. Ein Film mit Olivia Cooke und Jack O'Connell. Hm. Wesentlich kleiner, trotzdem ein bisschen Sci-Fi, hat ein bisschen Vibes von, oh Gott, wie ist es mit Sandra Bullock? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Was hier?
Mensch. Es geht auf jeden Fall darum, dass es offensichtlich eine Krankheit gibt, die dich Dinge vergessen lässt. Also nicht das klassische Alzheimer, sondern jeder kann davon betroffen sein, auch in jüngeren Jahren. Ne?
Und das halt als virusartige Infektion letzten Endes.
Also aufgreifend zu dem aktuellen weltweiten Problematik, ne, so ein bisschen da die Angst der Menschen quasi einzahlen. Und schön am 5. Februar, fast Richtung so Valentinstag, kann man sich das doch schön angucken. Also es geht im Prinzip um so eine persönliche Geschichte eigentlich, so ein verheiratetes Pärchen, ne, und wie man sich vielleicht darauf vorbereitet auch, wie man halt versucht auch abzuklopfen, ob du den Virus hast oder nicht. Und das war schon unangenehm, fand ich. Also gut, auch solide gedreht, aber war schon ein ganz schöner Downer, der Trailer für mich.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist nicht wie, ich habe es gerade etwas verschluckt, Bird Box, wo man sagt, das ist Sci-Fi und das ist Action und das ist ein bisschen düster. Sondern hier geht es wirklich darum, dass es viel leiser anfängt und dann wirklich in so eine, gerade so auch der Mittelteil vom Trailer, das vom Film schon richtig stark, glaube ich, vorwegnimmt, dass es wirklich in so eine sehr starke dramatische Richtung geht, wo es darum geht, okay, wir haben dieses Sci-Fi-Setup, aber was macht das denn mit diesen Persönlichkeiten auf einer ganz emotionalen Basis, wenn sich zwei Leute, die eigentlich mitten im Saft und im Leben stehen, halt wirklich wie so eine Art Alzheimer plötzlich abkriegen und sich vielleicht komplett entfremden und sich nicht gegenseitig mehr an sich erinnern können.
Ja. Wie gesagt, da brauche ich, glaube ich, wirklich einen guten Tag, um den wirklich zu gucken, weil schwere Kost. Aber gut, guter Trailer.
Auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, fand ich auch. Ich hoffe, er nimmt nicht allzu viel vorweg, glaube ich nicht. Ich glaube, er kann das dann gut im Film ausspielen, zumindest hoffe ich das. Was haben wir noch auf der Liste?
Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil den nächsten auf der Liste, Red, White and Blue, zu erklären, da brauchen wir ein paar Minuten. Was ist Red, White and Blue? Ein neuer Film mit John Boyega, Mr. Star Wars himself, von Steve McQueen, der Regisseur von 12 Years a Slave unter anderem.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht der durch San Francisco Ford Mustang steuernde Action-Superheld aus den vergangenen Dekaden. Muss man ja mal erwähnen. Ne? Heute digital geht ja alles restauriert und wieder zum Leben erweckt.
Ja, aber nicht für die Spion.
Das stimmt allerdings. Genau, Red, White and Blue ist quasi ein Film aus einer fünfteiligen Filmreihe von Steve McQueen. Da hatten wir jetzt in den letzten Update-Episoden nicht drüber gesprochen. Das ging nämlich Ende November schon los mit den ersten beiden Filmen. Und jetzt kam aber der Trailer zum dritten Eintrag, Red, White and Blue. Und der sah richtig stark aus. Oder warum haben wir den hier auf der Trailer. Liste?
Ja, weil es ein richtiger Trailer ist. Nicht nur so ein Teaser wie für die anderen. Sondern ich fand auch der sah stark aus. Auch der sah nach einem Downer aus ein bisschen für mich. Spielt in London, würde ich sagen, oder Großbritannien mindestens. Ne?
Ich glaube schon London, ja.
Brite, genau.
Irgendwas so 70er, spätestens 80er Jahre.
Genau, und er als schwarzer Polizist tritt in den Dienst und bekommt halt einfach mit, wie die Realität halt leider so aussieht, ne? Und was sie dann da wie andere Schwarze in London behandelt werden und was du da im Zweifel für eine Kröte schlucken musst oder auch nicht, wie du vielleicht innerhalb oder mit zwischen den Kollegen da, also wie die dich behandeln. Also auch schwere Kost wieder, um da die großen Diskrepanzen, die leider nach wie vor tagaktuell sind, einfach mal aufzuzeigen, ne? Und das ist ja der generelle Fokus der.
Und ich glaube auch speziell in diesem Zeitraum dieses Spannungsfeld aus, hey, deine ganze schwarze Community weiß, dass die Exekutive halt nicht richtig tickt und du bist jetzt ein Teil von ihr. Ja. Das wird ja im Trailer auch schon angedeutet. Das schaukelt sich, glaube ich, da kann sich ganz gut hochschaukeln und auch hier, wie der Trailer gemacht ist und was man von John Boyega sieht, da bin ich doch echt gespannt und das könnte, glaube ich, eine gute Parade für ihn sein. Und selbst der Trailer hat mir jetzt schon gezeigt, es ist einfach schade, was aus seiner Star Wars Figur geworden ist in den letzten Teilen.
Ja, definitiv. So, das Ganze gibt's ab
4. Dezember
auf Amazon Prime und dieses Projekt, dieses Small X heißt das ja, ne?
Ach stimmt, die Filmreihe heißt Small X, genau.
Filmreihe, so ein bisschen wie dieses Blumhaus. Konstrukt, ne?
Ja, jein.
Ja, naja, aber also ja. Ich finde es halt ein bisschen schade, wenn da 4 andere Filme jetzt irgendwie untergehen. Also ich weiß noch nicht, was genau die Idee von Amazon dahinter ist.
Naja, sie werden auf jeden Fall alle beworben, wie gesagt, alle von Steve McQueen selbst gefilmt, aber alle an sich, da könnt ihr euch schon mal beruhigt wieder hinsetzen, sind in sich geschlossen. Sie erzählen so aus einem bestimmten Zeitzyklus,
ja.
Von den 60ern bis 80ern roundabout, alles quasi in dem gleichen Mikrokosmos, aber in sich unabhängige Geschichten.
Spannend, auf jeden Fall.
Mhm, mh, mh.
So, und um jetzt hier wieder den Bogen zu kriegen, ne, nach diesem ganzen Little Fish, Red, White and Blue, uff. Godmothered. Neuer Disney Plus.
Du meinst die gute Nummer. Fee?
Die gute Fee, ja. Jillian Bell in dem Fall ist die gute Fee und versucht Isla Fisher das Leben ein bisschen zu versüßen.
Mit aller Gewalt.
Mit aller Gewalt, die ihr zur Verfügung steht. Wer Jillian Bell kennt, stellt sie euch vor in den Rollen, die sie immer spielt. Nur ist sie diesmal eine Fee, eine gute. Oder ist sie?
Zum Beispiel zuletzt gesehen in Brittany Runs a Marathon, auch hier öfters schon erwähnt, fand ich auch ganz süß gemacht. Genau, und schlüpft jetzt stattdessen in das Jogger-Outfit quasi hier in das Feen-Outfit. Und ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Es ist so wie so eine Ausbildungsabschlussarbeit, dass sie quasi
beweisen, dass sie eine vollwertige, gute Fee ist.
Genau, und will jetzt quasi hier einer
Familienmutter, die voll im Leben steht, genau, eigentlich.
Genau. Ja. Ein bisschen auf die Sprünge helfen und quasi wieder zu neuem Glück verhelfen.
Genau. Ich fand, es sah ganz charmant aus. Also solide gemacht, ne? Das Disney-Budget, ein Disney-Plus-Film, also direkt in den Streaming-Dienst. Perfekt für die Vorweihnachtszeit auch, finde ich.
Yep.
So Familie, sehr hervorragend familiengeeignet. Sharon Maguire hat Regie geführt. Bridget Jones,
erster Teil und glaube ich auch letzter Teil.
Eine größere Nummer auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial dahinter. Wie gesagt, ich wollte es nur mal erwähnt haben, um hier auch die Vorweihnachts-Enthusiasten zu bedienen. Wollte ich einmal Godmothered mit reinpacken. Ab 4. Dezember auf Disney Plus ist, glaube ich, ein Quick Win für die ganze Familie.
Habe ich auch gern hier mit auf der Liste stehen. Ich finde es nämlich überhaupt gar nicht so schlimm wie zum Beispiel Holiday. Da habe ich mich in der letzten Folge schon ausgelassen drüber. Was für mich halt gar nicht ging, wo ich die ersten Minuten mitgeguckt habe. Sondern das zählt für mich halt so volle Kanne in die Richtung, wie wir es letztes Jahr hatten von Isn't It Romantic. Wo man einfach mitkriegt, das ist ein harmloser Film. Der weiß genau, was er ist. Der weiß genau, wie er sich geben muss. Und er weiß auch genau, was sein Publikum ist. Und ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man exakt, was man kriegt. Jetzt halt nicht auf Netflix, sondern auf Disney Plus. Und ich glaube, wenn man gerade zu den Weihnachtsfeiertagen halt nichts Besseres zu tun hat, auf jeden Fall mal einlegen. Ja, und ich glaube, man geht da mit einem viel gut lucky Gefühl da irgendwie wieder raus. Und von daher.
Und neben Mandalorian, neben DuckTales, der dritte Punkt, die Disney Plus App zu öffnen.
Stimmt, langsam müssen wir hier echt mal ein bisschen irgendwie die Werbekasse klingeln lassen. Also genau. Auf unserer Seite.
Das können wir aber nur, wenn die Zuschauer ein bisschen mithelfen.
Ja. Deshalb, streut zum Beispiel unseren Namen, unseren Hashtag über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Lasst auch gern eine Meinung da, schreibt uns iTunes-Rezension, macht was, geht hinaus in die Welt.
Hört bei Spotify rein, 30 Sekunden plus.
Mindestens, genau. Teilt das Wort von Alex und Ronny, kann ich nur sagen. Macht es am besten unter unseren Accounts, so rum.
Ihr findet uns unter NSRT Podcast.
Genau, und tätowiert euch unseren Hashtag auf die Stirn. Der da lautet.
Genau gleich heißt der. Hashtag NSRT Podcast.
Gerade noch so das Hashtag mitgekriegt. Genau. Das sieht nicht nur gut aus, das erfreut auch Oma dann zu Weihnachten, wenn ihr das macht. Von daher würde ich sagen,
ja, lasst uns auch einen Store gern. Übrigens, lange nicht erwähnt, haben wir aber trotzdem. Gibt es irgendwo einen Link bestimmt in der Podcast-Beschreibung?
Gibt es auf jeden Fall einen Link. Genau, da könnt ihr auch direkt noch Weihnachtsgeschenke für Oma holen.
Eben.
Mensch. Hashtag Tattoo auf der Stirn und den passenden Pulli dann für Oma. Was gibt's Besseres?
Jetzt wir käme es noch rechtzeitig, gerissen. Kann ich euch sagen.
Genau. Handgestrickt von Alex und von mir, qualitätsmäßig überprüft und abgenommen. Ich würde sagen, auch das lohnt sich.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es war mir eine Ehre und eine Freude.
Update-Folge 42 abzudrehen und abzusprechen.
Vielen Dank an dich und noch viel größeren Dank an alle Zuhörer da draußen. Von daher, ich hoffe, ihr hattet einen hervorragenden Start in die Vorweihnachtszeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund.
Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.